Was meckerst du denn schon wieder hier?
Ja, was meckerst du? Hä? Hallo. Guten Tag. Moin. Diese Klimakids hier, Arschlöcher. Hä?
Guck mal hier.
Komm mit meinem Mercedes 500 SEC da kaum durch, Klima. Was hat das Klima hier für uns getan, frage ich euch. Hä? Und macht zur Strafe erstmal schön Black Friday heute. Ah, guck mal, das ist wunderbar.
Eine Hafermilch, ich hab noch einen.
Das ist wunderbar.
Typ. Und Jägermeister ja auch, ne? Zum Runterkommen.
Habibi!
Das ist wunderbar.
Das ist wunderbar.
Gut.
Ja, ansonsten. Fast,
ne? Ja.
Komm, so viel Zeit muss.
Ach komm, einmal eine Umarmung.
Schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen.
So, wir machen das. Heute machen wir das nochmal schön, oder?
Ja. Sag mal, bezüglich deiner Frage, wahrscheinlich hat sich das alles schon wieder bei dir geändert.
Schätze ich mal.
Bezüglich deiner Frage BVB?
Ja.
Ich bin ja vorher im Stadion, ich könnte dich aber mit zum FC St. Pauli
nehmen. Auf keinen Fall.
Okay.
Ich wollte
sag mal, Micky?
Nee, dafür ist... Nee, du unterbrichst mich jetzt nicht, wenn ich mit Mike gerade eine private Konversation habe.
Ja gut, dann so. Fick dich, dann kriegst du halt keine Hertha Dortmund-Karte, du Alter.
Ja, dann kriege ich halt keine. Also, Mike, folgendes. Ich habe morgen nicht so viel Zeit. Ich hätte aber Zeit, das Spiel mit dir zu gucken.
Das danach. BVB-Spiel.
Das BVB-Spiel, ja. So, Lukas ist auch da, habe ich gerade gehört.
Ja, wir laufen natürlich schon.
Ja, sowieso. So, also ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Ja, wir tun so, als wäre nie etwas geschehen.
Ja. Und trotzdem würde ich gerne fragen, wer von euch Trotteln hat denn da wieder was kaputt gemacht?
Ja, das frage ich mich allerdings auch.
Mann.
Aber jetzt von den OMR-Trotteln, ne? Oder von uns?
Nein, ihr seid doch super. Digital und Technical Natives.
Na, möchte ich doch wohl sagen.
Ihr seid doch eins mit euren technischen Geräten.
Lukas hatte ja bezüglich unserer Voraussetzungen technischer Natur, hatte Lukas ja eine sehr schöne Zusammenfassung gestern bei Twitter geschrieben, wenn ich mich nicht irre.
Du meinst oder genauso, Lukas viel, raus. Genauso viel Technik wie Nico Schulz?
Genau den. Ja, und das Ergebnis hat auch genauso begeistert. Das Ergebnis hat ähnlich die Massen begeistert.
Ich möchte ganz kurz vorlesen aus unserer SMS-Gruppe.
Ja.
Und dreimal dürfen draußen die geneigten Hörer raten, von wem folgende SMS kommt. St. Pauli angekommen, eben rüber zum Haus und ins Auto. 13.15 Uhr ist realistisch. Ich nehme gerne einen Kaffee mit Hafermilch. Danke.
Das ist doch wohl völlig klar.
Vor allem, man muss den Hörern aber auch mal sagen, verabredet waren wir um 12.45 Uhr.
Ja, entschuldige bitte, dass
jetzt
ich das...
Jetzt ist 13.50 Uhr. Aber ja,
kann mich nur herzlich ja entschuldigen.
So ja. Es ist ja nicht so schlimm. Es ist ja erst Freitag, sonst nehmen wir ja montags auf.
Ja. Kann mich wirklich nur ganz herzlich entschuldigen, dass ich früher aufgestanden bin, aus Berlin hierher gefahren bin, mich durch die Klimakids gewühlt habe, ein kaputtes Auto hinter mich gebracht habe, eine U-Bahnfahrt und nochmal einen Umstieg auf ein anderes Auto, damit ja keiner von euch irgendwie irgendwelche Verzögerungen in Kauf nehmen muss. Tut mir wirklich leid. Und das Kind, mein Kind, jetzt klinge ich wie Andrea Kiebel. Und mein Kind sitzt im Kindergarten und wartet auf mich. Ja, wer denkt denn an die Kinder? Ne? Aber Schulen und... Nee, komm! Schulen und Freibäder werden geschlossen. Ne? Aber das grade, geht. Wer denkt denn da an die Kinder, frage ich mich.
Ich habe gerade eine sensationelle Idee fürs MML-Merch. MML als Jump-and-Run-Game. Das möchte ich mal. Micky Beisenherz ja. für Android und alle Apple-Produkte.
Die Super Mike Nöcker Brothers.
Micky Beisenherz morgens auf dem Weg zum OMR-Studio als Jump and Run.
Ja.
Das würde ich spielen.
Ich würde vielleicht erstmal anfangen beim Black Friday heute. Wenn der Amazon-Paketbote heute 40 Mal kommt, spiele ich Tetris bei mir im Wohnzimmer. Mit den Päckchen.
Genau. Wenn er heute kommt, weil er durch die meisten Städte gar nicht durchkommt.
Ja.
In diesem Zusammenhang eine sehr schöne Geschichte. Ein Freund von mir, der in der Hafen City sein Domizil hat und aber heute zum Flughafen musste, saß gestern im Taxi.
Ja.
Und dann hat ihm der Taxifahrer erzählt, dass das alles gar nicht geht, weil morgen alles abgesperrt wegen Greta. So. Ne,
ja,
so fing es an.
Wegen Greta.
Ja. Und du sagtest dann, also er sagte dann irgendwie, oh scheiße, wie nervig und wie komme ich denn dann zum Flughafen? Und du merktest richtig, wie der Taxifahrer gerade ansetzen wollte und sich darüber echauffieren wollte. Und mein Kumpel dann nur sagte, naja, Mai. Aber sie haben ja recht. Und wupp, in der Sekunde keine Diskussion mehr.
Der pure Hass natürlich beim Taxifahrer.
Genau. Ja, das war sehr schön.
Unser neuer Freund Hans Sapai hat ja gepostet, Black Friday, das habe ich 52 Wochen im Jahr.
Ja, ich hab nur diese beiden Hashtags heute gesehen. Erst irgendwie Kiss, Marry, Kill und dann Black Friday. Ich habe erst gedacht, was ist los? Ist O.J. Simpson tot oder so? Ne? Und dann aber das, ja.
Bevor wir jetzt noch der Frage nachgehen, was Rezo eigentlich schon wieder angestellt hat.
Ja, das ist doch der schlimmste Nazi seit, weiß ich nicht, seit dem letzten, der vor 3 Minuten bei Twitter als Nazi bezeichnet wurde.
Also beginnen wir bei Fußball MML heute das Resozialisierungsprogramm ja. mit, und ich kündige euch jetzt mal an, als Hotshots der zweite Versuch. Wir versuchen noch einmal diesen Podcast aufzunehmen. Ich bin total gespannt und es wird, wenn alles gut geht, der große Brennpunkt zum Dortmund-Spiel ja. bei Hertha BSC.
Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon besser drauf als gestern, aber das ist nur so ein Gefühl.
Und wir werden versuchen, auf jeden Fall alle Gags, die wir gemacht haben, ja, natürlich nochmal zu erzählen.
Ja. Wir sind im Grunde genommen, wenn ich dich unterbrechen darf, Mike, wir sind ein bisschen wie Lucien Favre, der sich das wünscht. Man hätte einfach nochmal die Chance, das große Spiel einfach nochmal ja. anzugehen.
Ja. Ja. In diesem Zusammenhang würde ich ganz gerne diese leichte Plauscherei hier und Plauderei unterbrechen, um kurz nochmal darauf hinzuweisen, dass wer an diesem Freitag immer noch nicht weiß, wer euch am einfachsten als Partner zur Seite steht, um Websites zu bauen, der hat die Werbung bei Fußball MML nie geliebt.
Ja, genau. Und ich hätte vielleicht direkt einen Vorschlag, wie wäre es denn mit der Seite? Ich würde sehr gerne eine Seite basteln, inklusive ein paar anderen Leuten aus Dortmund. Lucien Favre raus sofort.de.
Das könntest du beispielsweise tun, indem du jetzt auf godaddy.com/MML gehst und dich einmal bei unseren Freunden von GoDaddy informierst.
Ja.
Weil selbst so, ich würde mal sagen, Technik- und Internet-Legastheniker wie du sind dort in der Lage.
Wie fies er heute, weil er einmal Kaffee mit Hafermilch machen musste.
Wird er gleich
pumpig. Ja. Er sagte vor allen Dingen auch noch, jetzt mache ich dem Beisenherz auch noch Kaffee. Wer bin ich hier, der Podcast-Dödel?
Ja, aber ist doch in Ordnung. Ja. Ist doch in Ordnung.
So, und der Podcast-Dödel erzählt weiter, dass nämlich GoDaddy Monster-Templates eine wirklich tolle Oberfläche hat, um sich Domains zu reservieren, um zu recherchieren. Man kann, ich würde mal sagen, von einer einfachen Website bis zu komplizierten Unternehmensseiten mit Datenschutz-Tools und mit Shops und weiß der Henker was, alles zusammenbauen. GoDaddy ist euer Partner für das Internet. Schon ab 4,99 Euro geht's los. Und vor allen Dingen, das Gute daran, dass heute Freitag ist, ist, dass die nächste Woche damit ein Stück weit näher gerückt ist.
Die nächste Woche ist ja schon in 3 Tagen.
Weil in der nächsten Woche werden wir nämlich unser Gewinnspiel auflösen. Es hat nämlich ein Verein gewonnen. In Deutschland haben wir ja gesucht, wer hat vielleicht irgendwie eine Website, die nicht so ganz so monsterschick ist. Und wem von eurem Heimat- oder Lieblings- oder sonst wie Verein würdet ihr gerne eine neue Website schenken.
Ja.
Der ist mittlerweile gezogen, das heißt, macht auch keinen Sinn mehr, jetzt noch mit zu spielen. Und diese Website wird mittlerweile auch gebaut und in der nächsten Woche werden wir dann tatsächlich erzählen, wer es denn gewesen ist, wer das Ganze gewonnen hat. Bis dahin geht ihr einfach auf godaddy.com/MML und baut euch eure eigene Website.
Genau, baut euch doch eure eigene Website, ihr Arschlöcher. Ich wollte mal ein bisschen volksnah sein.
So, in diesem Sinne, Musik bitte.
Darf ich?
Möchtest du?
Ja.
Darfst du.
Oh. Er ist das erste M in MML. Er ist der Choleriker aus Castrop-Rauxel. Hier ist Micky Beisenherz.
Ja. Ach, haltet euch Fresse, ihr Wichser.
mir tut das auch total leid, dass wir jetzt normal aufzeichnen, weil du warst gestern so wirklich, warst wirklich angefressen. Und das kann man ja fast nicht spielen. Was eine Kacke. Ja, ist ja jetzt mit einem Tag Verzögerung, ist ja sehr, sehr schwierig, das nochmal so hochzuholen als Gefühl. Ja. Aber ich gebe dir jetzt ein paar Minuten, dann kannst du nochmal.
Du meinst das Gefühl vom BVB-Spiel am Vorabend?
Genau.
Ja, naja, also ich habe, das ganze Spiel war natürlich eine totale Kacke. Eigentlich waren nur die letzten 20 Minuten richtig gut. Da war ich allerdings aus der Sportsbar schon raus und habe mit meiner Frau telefoniert. Das war richtig schön. Außerdem habe ich einen unserer Hörer getroffen, der mit mir auf der Torstraße das Spiel gesehen hat. Und auch da kann ich wieder nur sagen, es ist wirklich ausgesprochen angenehm, unsere Hörer zu treffen.
Da kann ja Lukas jetzt eine Geschichte dazu erzählen.
Er ist nicht nur der Podcast-Dödel, sondern ist auch der, er ist das zweite MNMML, er ist der, der uns seit 2,5 Jahren erträgt. Es ist Mike Nöcker und ich bin froh, dass er auch heute dabei ist.
Die Katja Saalfrank von MML.
Ja, vielleicht ist es genau das.
Und bitte begrüßen Sie jetzt an dieser Stelle den Mann, der sich als offensichtlich Einziger leisten kann, sowohl finanziell als auch zeitlich, ein Stadion wirklich auch von innen zu besuchen. So war er natürlich in Barcelona beim Spiel FC Barcelona gegen Borussia Dortmund und geht natürlich auch ins Olympiastadion zu Hertha gegen Borussia Dortmund. Bitte begrüßen Sie.
Er ist ein Mann, dessen Ego so groß ist, dass er sich selbst eine stille Treppe zu einem Treppchen, zu einem Siegertreppchen schön labern kann. Hier ist Lukas Vogelsang, meine Damen und Herren.
Ich muss ganz kurz, bevor wirklich dieser ganze, der Hass und die Verzweiflung und die Trauer über uns hereinbricht, weil wir gleich über Favre noch reden werden und weil wir über
Favre,
du
Arscher! Also, Entschuldigung,
bitte, ich hab wirklich... Erstmal, Micky, du hast vollkommen recht. Danke. Unsere Hörer zu treffen ist nicht nur in Deutschland, in Berlin auf der Torstraße oder in Hamburg in der Schanze wunderschön. Es ist auch grandios, wenn man Gedanken verloren über die Barceloneta oder durch die Barceloneta läuft am Strand von Barcelona und man sucht eigentlich nur den Mann, der einem die Karte versprochen hat fürs Stadion und läuft da und denkt so, Hauptsache, so jetzt nur die Karte holen und dann ins Stadion und so. Es sind noch 6 Stunden bis zum Spiel und dann hört man von hinten so, ey, Timo Horn!
So, ja.
Hey, Timo, komm mal her! Ja, da ja, hab ich mich umgedreht, sagt, kennen wir uns von Grindr? Daraufhin sagte der, ja, du bist doch der vom Beisenherz. Ich gesagt, jetzt geht das schon wieder los. Ja. Kann doch nicht sein. In Frankfurt, in Barcelona ist man denn nie sicher vor den Leuten?
Ja,
das ist und dann habe ich mich da, und dann drehten sich 2 weitere um. Und der eine, waren alle Kölner, sagte, boah, Lukas Vogelsang, MML, setz dich dazu, komm, Bierchen. Und ich sagte, ja, komm, bleibe ich doch auf 1. 4,5 Stunden später, komplett angefeiert, sind wir dann alle zusammen Richtung Stadion marschiert. Es war wunderbar. Ja. Also ganz Shoutout an unsere Fans. Es macht Spaß, nicht nur in Berlin, sondern auch in Barcelona. Und dann die große, große Geschichte im Stadion. Ich bin ja da hingefahren, nicht um zwingend Borussia Dortmund beim Fußballspielen zuzuschauen, sondern um einmal Lionel Messi live zu sehen in Camp Nou.
Ja.
Das war mein großer, großer Traum seit Jahren. Und man muss sagen, er hat zwar Dienst nach Vorschrift gemacht, aber er hat abgeliefert.
Ja, Wahnsinn.
Und es gibt ja dieses, ihr werdet es vielleicht kennen, es gibt ja diesen Essay über von David Foster Wallace über Roger Federer. Roger Federer schauen als religiöse Erfahrung. Und ein bisschen so war es auch. Und es ist wirklich unglaublich, Messi, auch von oben, auch aus dem letzten Rang, wo wir saßen, ihm dabei zuzuschauen, der nimmt nicht am Spiel teil, der wartet an der Mittellinie. Und dann hat er 6 Aktionen im ganzen Spiel und davon sind 4 halt ausschlaggebend. Am Ende 2 Vorlagen, 1 Tor. Es ist Wahnsinn, wie der die ganze Beschaffenheit eines Spiels verändert, wenn er am Ball ist. Und ich bin so froh, dass ich das mal anschauen durfte.
Wie so ein Sushi-Messer, ne? Wirklich, wie so ein japanisches Sushi-Messer. Das hängt die ganze Zeit da rum, dekorativ. Und wenn du es benutzt, dann sind es aber auch wirklich 5, 6 scharfe Schnitte, wo du sagst, ach, deswegen kostet das so viel. Also es ist Wahnsinn.
Das ist der schönste Messi-Vergleich, den ich je gehört habe.
Oh, vielen Dank dafür, dass er mir spontan eingefallen ist. Liebe Hörer, der war in der nicht sendefähigen Folge nicht drin und stand da noch nicht im Stern.
Aber es ist wirklich, weil in der nicht sendefähigen Sendung oder in der Ausgabe von gestern hatte Mike kurz gesagt, naja, die Dortmunder haben fast vergessen, dass es ja auch noch, oder haben die vergessen, dass es Lionel Messi gibt. Und nein, haben sie nicht, aber sie hatten keine Möglichkeiten. Sie hatten keinen Zugriff auf diesen Spieler. Und es ist wirklich, wenn du das dir von oben anschaust, war unfassbar, wie sehr der einfach nur vorne an der Mittellinie lauert. Der ist auch wirklich komplett von allem befreit. Also der muss auch gar nicht teilnehmen, weil die wissen, wenn er den Ball hat, dann passiert was. Ja. Und dann liefert der so ab. Und auch so, aber wirklich, also dieses Gefühl war wirklich Dienst nach Vorschrift. Also Magie, aber einfach nur so abgerufen, so en passant. Ja, 3 Tore, 2 Assists, 1 selbst geschossen. Und dann nicht mal irgendwie zu den Fans gejubelt oder so, sondern es war Abpfiff, runter vom Platz in die Katakomben und das war's.
Nico also Schulz hat so übrigens auch nicht zu den Fans gejubelt. Also da gibt's schon Parallelen. Ansonsten war aber so Messi so ziemlich genau das Gegenteil von Nico Schulz. Wobei man sagen muss, wenn Nico Schulz am Ball war, passierte auch was. Er war so, Messi ist quasi der Unschulz. Der Unschuld vom Lande. Unschuld vom
der Unschuldsengel.
Schöner Folgentitel eigentlich.
Ja, der Unschuldsengel.
Und ja, der war und eins muss man sagen, der Schulz war mindestens so schlecht wie in der SPD.
Das ist ja, Schulz von der SPD hatte dann doch noch ein längeres Hoch als der, den wir jetzt beim BVB mit 100% Zustimmung empfangen haben.
Ich möchte aber trotzdem, da ja wir eigentlich gestern schon diese Folge aufgenommen haben, die aber nie irgendjemand zu Gehör bekommen wird. Ja,
nur die armen Schweine von OMR, die sechs Stunden daran rumgeschnitten haben und dann zu erkennen, das bringt nichts.
Ich wollte aber damit, also es wird auch kein
Black Album. Das ist so wie eine Magenverkleinerung bei Rainer Kallmund.
Es wird auch kein Black Album geben wie bei Prince oder so, dass dann plötzlich irgendwelche Kopien doch noch irgendwo auftauchen. Nein, es wird nicht geben. Was sehr schade ist für die Sendung, was aber auch sehr schade ist für die wie immer grandiosen Antexttexte zu der jeweiligen Folge.
Ja.
Muss man übrigens an dieser Stelle mal sagen, ihr solltet euch wirklich die Zeit nehmen, diese Texte zu lesen, weil sie einfach wirklich ein Kleinod an Fußballprosa sind. Wie immer zugeliefert von Lukas Vogelsang. Und einmal nur ganz kurz, die letzte Folge, wenn sie denn gekommen wäre, hätte folgenden Text gehabt. Wat nu? Die einen saßen vorm Fernseher und verzweifelten, der andere saß im Stadion und verdurstete. Micky, Mike und Lukas haben wie immer weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch das vorletzte Spiel von Lucien Favre, übrigens eine meiner Lieblingsformulierungen, um euch das vorletzte Spiel von Lucien Favre aus allen Perspektiven zu präsentieren. Aus der Traurigen, der Verzweifelten, der Wütenden. Mit Erik Meier, aber leider ohne Popcorn, um es mit der Sternstimme eines Castroper Cholerikers zu sagen, wat ne Kacke. Und vor allem, wat nu? Es muss ja was passieren, denn am Samstag geht es zur Hertha nach Berlin, wo Millionen Lars bereits die Notbremse gezogen hat, weil er als Wunderkind keine Lust auf Sorgenkinder hatte. Also trifft Favre nun auf Klinsmann. The Spätzle One. Es ist sehr schwer auszusprechen. The Spätzle One.
Ja, ich kann es Ihnen sagen, wie das heißt. Das heißt The Spätzle One, ne?
The Spätzle One, den Big City Man, der gerade erst aus Kalifornien gekommen ist und noch nicht mal.
Kalifornien, finde ich super.
Kalifornien?
Ja, Kalifornien.
Und noch nicht mal.
So ein Zuhälter-Name. Oh, in Hamburg.
Ja. Und Kalifornien.
Wer ist der denn da? Das ist Kalifornien.
Ja, so haben wir ihn beim FC Bayern immer genannt, wenn er mit seinen zwei Rolex ankam. Ah, guck mal, hier, guck mal vorne, komm mal, Franz, guck mal da vorne. Ja? Hier der Kalifornier, komm mal wieder. Rotbäckchen hier, komm mal her. Bitte.
So. Hashtag Mali Bundesliga.
Also, The Spätzle One, den Big City Man, der gerade erst aus Kalifornien gekommen ist und noch nicht mal seinen Capitano kennt. Auch ein Drehbuch, das dir bei den Öffentlich-Rechtlichen keiner abkaufen würde. Aber egal, es hätte ja vor vier Wochen auch niemand gedacht, dass Hansi Flick einmal der beste Bayern-Trainer der beste Bayern-Trainer aller Zeiten werden würde. Oder um es mit den Kollegen von Spox zu sagen, Flicky Flacker.
Alter.
Dem ist leider nichts hinzuzufügen. Viel Spaß also mit der neuen Folge Fußball MML, der Interimslösung unter den Podcasts.
Wunderbar, wunderbar. Bravo. Ja, also wir über die Bayern reden wir ja gleich noch. Bleiben wir jetzt erstmal bei Borussia Dortmund. Du merkst ja, merkt ja als Hörer, wir sind heiß, wir sind wild, wir wollen es wissen. Es ist schon faszinierend, oder? Also es ist bezeichnend, finde ich, auch für den Zustand von Borussia Dortmund unter Lucien Favre, dass sie in einer Situation, als es dann auch um nichts mehr ging, Klammer auf, und als Barcelona auch ein bisschen runtergeschaltet hat, Klammer zu, in diesem Moment dann das 1:3 erzielen. Schön, keine Frage, aber natürlich auch in einer Situation, in der es einfach um nichts mehr ging, in der der Druck weg war, weil allen klar war, hier gibt es einfach nichts mehr zu gewinnen.
Ja.
Und dann geht's. Ja. Und das ist sehr typisch für Borussia Dortmund, dass sie halt in einer Situation, in der es um nichts geht, wo kein Druck mehr da ist, wo niemand etwas erwartet, dass sie dann da in der Lage sind, plötzlich Fußball zu spielen. Und das liegt in Teilen natürlich in dem Charakter der einzelnen Mannschaftsteile begründet, aber halt eben doch auch vorrangig in dem Charakter des Trainers, der nicht in der Lage ist, eine Mannschaft so einzustellen, dass sie in einer solchen Situation den Fußball spielt, dessen es bedarf.
Und dann muss ich nochmal die Perspektive, wir hatten ja gestern, und dann lassen wir es auch mal damit, dass es diese Folge gegeben hat. Aber
darf
was
ich das schön, das, darf ich das ankündigen, weil das, da ist es ein Lob, was ich zurückgeben kann. Mike hatte in der Folge gestern, die ihr nie hören werdet, die tolle Idee, den Schnitt und Gegenschnitt zu wagen aus der Fernsehperspektive, wo Mike den Abend mit Erik Meyer verbracht hat und dessen Analysen und der Aufstellung und dem Fernsehbild, was man sehen konnte, und zu mir ins Stadion. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und da konnte man sehen, wie sich dann auch die Perspektiven verändern, je nachdem, wo man sich befindet und von wo aus man das Spiel sieht.
Und mein Moment, der besondere Moment in der Vorbereitung sozusagen auf das Spiel, 100% Meyer. Ich bin ein großer Fan von der Analyse von Erik Meyer. Da steht er und erklärt, wie man Barcelona schlagen kann. Und sagt, das Problem an Barcelona oder eines der wenigen Schwachstellen bei Barcelona sind die beiden sehr langen, langsamen Innenverteidiger. Und hat da so ein paar Szenen gespielt und gezeigt, wie schnell Barcelona in Probleme bekommt, wenn man den Ball schnell, wenn man ihn diagonal und wenn man ihn direkt spielt. Und sagte dann, die Aufgabe von Borussia Dortmund wird es also sein, wenn man Barcelona schlagen möchte, hinter die Kette zu kommen.
Ja, genau. Wie Hakimi das ja auch ein, zwei Mal geschafft hat.
Aber dann guckst du dir zunächst erstmal die Aufstellung an und siehst, du hast 7 oder 8 defensiv eingestellte Spieler und denkst dir, ja, dann könnten wir, ach, gucken wir vielleicht doch Konferenz.
Freddy Röckenhaus, der einzige Fan unter den Fußballjournalisten, der ja immer schon über Borussia Dortmund schreibt und ich lese das sehr gerne, der hat gesagt, der hat es in der Süddeutschen genannt, Favres merkwürdige 9-0-2-Aufstellung.
Mhm.
Und das trifft es. Also es ist dieses, wirklich dahin zu gehen und zu sagen, pass auf, ich spiele über außen mit 4 Außenverteidigern und in der Mitte spiele ich mit 2 defensiven Mittelfeldspielern, dafür aber ohne echten Stürmer und eigentlich nur mit Julian Brandt und Reus als offensive Option. Den Sancho lasse ich draußen, natürlich auch als Disziplinarmaßnahme, dazu kannst du ja noch was sagen, Micky.
Ja.
Aber da so hinzugehen, nach Barcelona, wo niemand nach dem Bayern-Spiel und schon gar nicht nach dem Paderborn-Spiel erwartet, dass du irgendwas reißt, ist ja niemand hingegangen und gesagt, so, die Dortmunder müssen jetzt aber in Barcelona die Wende schaffen. Nein, sie müssen sich nur gut verkaufen und vielleicht den Fans, die mitgekommen sind, die 7000, die mit mir da hinterm Plexiglas saßen über Stunden, ja, denen vielleicht mal wieder zeigen, dass sie Bock haben. Was macht Favre aber? Er stoppt das schon davor, wie Marcel Reif nach dem Bayern-Spiel im Doppelpass gesagt hat, man schaut auf die Aufstellung, man weiß schon, was es gibt.
So, genau.
Und genau das ist das Problem. Wenn du siehst, er könnte mit dem, was er an Spielern im Kader hat, könnte er ein vernünftiges Offensivspiel aufziehen. Die haben ja Lust, die können ja auch, wenn sie dürfen. Und dann siehst du, okay, Julian Weigel neben dem formschwachen Witzel auf der Doppel-6, Schulz plötzlich außen offensiv. Und man tut ja auch den Spielern keinen Gefallen. Und dann passiert genau, dann weißt du genau, wie der Spielfilm abläuft. Und dann genau die 45 Minuten sind da auch eingetreten. Und er hat sie mit der, es war die falsche Taktik und es war die falsche Aufstellung. Und er überfrachtet die Spieler mit seinen eigenen Zweifeln.
Ja.
Und das mache ich ihm am meisten zum Vorwurf.
Da fällt mir ja dieses wunderbare Buch von meinem Freund Wolfram Eilenberger ein. Borussia Dortmund bedeutet eigentlich momentan nur Zeit der Zauderer. Ne? Und das ist, damit ist eigentlich im Grunde genommen die ganze Favre-Ära gut umrissen. Tatsächlich muss ich sagen, habe ich das Spiel gesehen und ich kann noch nicht mal sagen, dass die Dortmunder Mannschaft nicht wollte. Ich habe schon gesehen, dass die sich einsetzen und dass sie sich bemühen und auch anrennen. Aber sie hatten nicht wirklich Zugriff. Genau das, was du sagst, die Aufstellung war ja schon einfach so defensiv, dass da auch gar nicht viel mehr Möglichkeiten drin waren. Und auch das ist so wieder so ein, also dieses, es war jetzt kein, dieses ganze Spiel war kein Offenbarungseid. Die haben jetzt keine fürchterliche Klatsche gekriegt. Aber es war halt eben auch kein Spiel, das Favre in die Karten gespielt hätte, dahingehend, dass man sagen würde, der muss jetzt Trainer bleiben. Sondern es war ein weiterer Beleg dafür, dass Favre einfach nicht der richtige Mann ist, um diesen Kader, der sicherlich auch Luft nach oben hat in Sachen Spannkraft und Führungsstärke, aber er ist nicht derjenige, der für solche Spiele der Richtige ist. Also das finde ich, das hat man sehr deutlich gesehen, denn da kannst du auch anders auftreten und offensiver. Und auch da verstehe ich wieder nicht, warum man nicht einfach sagt, pass auf, wir gehen da offensiver ran, wir spielen unsere Möglichkeiten voll aus. Also warum mit dieser Einstellung als Trainer vor allen Dingen in ein Spiel so zu gehen, ich kapiere es nicht.
Ich würde dir in einem Punkt widersprechen, was das Thema die Wollten angeht. Und zwar mag das sogar für die Offensive gestimmt haben. Was allerdings eklatant ist, ist das Spiel gegen den Ball bei Borussia Dortmund.
Ja.
Weil wenn du gegen den FC Barcelona spielst, dann musst du einfach 90 Minuten plus Nachspielzeit denen immer wieder auf den Füßen treten. Und du musst in der Sekunde, wo du den Ball verlierst, musst du wie damals bei Klopp-Fußball sofort ins Gegenpressing gehen und dir den Ball wiederholen. Und davon ist seit langer, langer Zeit bei Borussia Dortmund nichts mehr zu sehen. Mhm. Auch im Übrigen in der Phase Erik Meier in der Analyse hat auch das rausgearbeitet im Spiel. Das ist, glaube ich, das 1-2-0 der Bayern gewesen. Durch, glaube Lewandowski, ich weiß es nicht.
Zweifel war es Lewandowski.
Wollte ich auch sagen, da liegst du 50% immer richtig.
Witzel verliert den Ball. Sancho verliert den Ball, Witzel holt ihn wieder. Mhm. Witzel verliert den Ball, beide bleiben stehen.
Ja.
Ungefähr an der Eckfahne und gucken zu.
Ja.
Und das ist ja der Punkt. Du kannst ja den Ball verlieren. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen. Aber du musst halt mit dem, und das war immer das, was Borussia Dortmund ausgezeichnet hat, du musst halt sofort wieder draufgehen. Und das haben sie überhaupt nicht getan. Und genau deshalb auch haben sie so klar schon zur Halbzeit zurückgelegt.
Was übrigens auch schade ist, weil wenn die Dortmunder mal die wenigen Angriffe gestartet haben und gekontert haben, dann hatten sie ja vorne sogar auch Räume. Es wäre ja sogar was gegangen, das hast du ja gesehen.
Ja.
Umso bitterer eigentlich.
Ja, und vor allen Dingen, erinnert euch an die alte 4-5-Sekunden-Regel, dadurch bringst du halt auch natürlich Systeme durcheinander, indem du dir überraschend den Ball eroberst und dann schnell nach vorne spielst. Dann hast du Räume, dann hast du Ketten, die sich noch nicht wieder gefunden haben. Das sind die Momente, in denen du dann eben
apropos
auch...
Apropos Ketten, die sich noch nicht gefunden haben. Was macht eigentlich das grüne Gewölbe? Heute beim Black Friday hat er schon, ich hab schon gesagt, das finden wir, diesen ganzen Klunker finden wir sowieso in der neuen Frühjahrskollektion von Philipp Plein auf dem T-Shirt wieder. Aber das nur am Rande.
Kurze ketzerische These. Wenn du gegen den Trainer spielst, spielst du gar nicht mehr so gut gegen den Ball.
Ich glaube, um mal zu sagen,
was die Offensivbemühungen von Borussia Dortmund angeht. Ich muss ja noch mal ganz kurz erzählen. Ich habe ja beim Frühstücken im Café in Barcelona dann am nächsten Morgen zwei völlig deprimierte Huris getroffen. Ich nenne sie jetzt Dieter und Harry, die dann natürlich gesagt haben, was eine Kacke. Ey, ich sag dir, 43 Jahre Borussia Dortmund, egal, pass auf. Das Einzige, was uns jetzt noch hilft, ist Jan Koller. Dann hätten wir auch einen guten Torhüter. Ja? Und die haben dann aber auch gesagt, und was soll denn der Schulz dann da vorne? Ja, mit so einem Rückpass. Und jetzt, pass auf, in diesem Gespräch ist klar geworden, wie weit es gekommen ist. Als sie über Schulz gesprochen haben und diese Torchance, die ja wirklich insbesondere im Gegenschnitt zu der Kaltschnäuzigkeit von Messi, Griezmann und Suarez ja fast schon komödiantisch schlecht ausgenutzt wurde. Ja? Mhm. Also wirklich, da bist du einmal im Strafraum von Barcelona, dann muss das Ding halt auch hängen. Und dann fingen die wieder an mit den Großkreuz. Der hat eine Büffellunge gehabt, den hätten wir da gebraucht. Den Großkreuz, der hätte den gemacht. Oder Jan Koller. Oder ein halber Lewandowski. Das ist ungefähr so die Gemütslage bei Borussia Dortmund. Und das ist aber, und es ist ja mal ein bisschen Wahrheit drin, weil A, musst du anders agieren, du musst anders kämpfen, du musst mit einer anderen Mentalität da rangehen. Und das ist dann eben, der naheliegendste Vergleich in Dortmund ist dann Großkreuz. Und auf der anderen Seite musst du in der Champions League so eine Chance nutzen können. Du musst Spieler da vorne haben, die so eine hundertprozentige dann eben auch verwerten. Und das ist wirklich, wenn man sich mal die drei Tore vor Augen führt, bei jedem Mal, als der Griezmann den Ball bekam von Messi, als der Messi den Ball bekam vor seinem Tor, als Suarez den Ball von Messi bekam, war klar, der ist jetzt drin. die schießen nicht vorbei.
Ja, die, das ist wirklich.
Das ist unfassbar. Ja. Man hat es im Stadion gesehen. Du wusstest, okay, das Ding hängt jetzt, weil die haben keine, die schießen einfach nicht daneben. Ja. So, und das Gefühl hast du bei Borussia Dortmund im Moment gar nicht.
Eine Frage, was übrigens auch viel über den Kader von Barcelona aussagt, dass am Anfang erstmal Griezmann auf der Bank sitzt, was ich auch wirklich erstaunlich
fand. Aber nur damit sich Dembélé 20 Minuten lang auspfeifen lassen konnte von den 7000 Dortmundern.
Ja,
bei
ja.
jedem Ballkontakt ist da die Hölle los.
Sag mal, weißt du, was ich jetzt aber eigentlich fragen wollte, was hatte er denn? Hatte der Kreislauf oder warum hat er da gesessen?
Nee, eine Muskelverletzung.
Eine Muskelverletzung?
Der hat gestreikt, der will zu PSG.
Ah ja, verstehe. Okay.
Zwei Dinge. Mhm. Über die wir vielleicht auch mal ganz kurz sprechen müssen.
Ja.
Ich habe ja mal wieder eine Woche Latein gelernt. Ne? Mhm. Reus, der Angeklagte.
Die Sache ist doch, Reus ist doch in dubio pro reo die Sache doch. Ja, wobei.
Aber Reus?
Nee, Reus ist die Sache. Entschuldige bitte, in dubio pro reo im Zweifel
in
wird dubio
völlig pro recht. Bono, das ist immer mein Spruch, bevor ich zu YouTube
kommt jetzt irgendwie, jetzt kommt ein Reus-Wortspiel, denke ich mal. Ne? In dubio pro Reus, richtig?
Nee, aber,
kommt ein Reus-Wortspiel?
Aber wir könnten mal,
kommt ein Reus-Wortspiel?
Wir könnten mal über den Kapitän von Borussia Dortmund reden.
Ja, und der Capitano, ja, ich bin ja noch gar nicht dran. Ich bin ja noch gar nicht dran.
Ich kenne den Capitano
noch gar nicht. Ja.
Aber das ist, da musste man, nimm mal den Klinsmann-Ausspruch, das hättest du wirklich auch nach dem Spiel, kennst du, in die Kabine von Barcelona gehen können und sagen, so 90 Minuten gegen Dortmund, ihr kennt unseren Capitano gar nicht.
Ja, das ist allerdings richtig.
Weil hat ja keiner gesehen.
Ja, wirklich keiner gesehen.
Klassisches Marco Reus seit der Ankunft von Hummels und irgendwie seit Wochen Tarnkappensyndrom. Also der ist ja wie aus Pergamentpapier, wenn der auf dem Platz steht.
Ja, das ist der Einzige, der sie bei New Era in einem Sportshop eine Tarnkappe gekauft hat von New Era. Ja.
Und der zweite Punkt, den ich noch mit einbringen möchte, bevor ich wusste, was Jadon Sancho gemacht hat, habe ich mir aufgeschrieben, den Satz, einen 19-Jährigen für ein Tor und eine Vorlage aus dem Spiel davor zu suspendieren. Darauf muss man erstmal kommen. Seit ich weiß, was er gemacht hat, muss ich sagen, einen 19-Jährigen für ein Tor und eine Vorlage aus dem Spiel davor zu suspendieren, darauf muss man erstmal kommen.
Ja, vor allem, weil es ist so, es ist am falschen Ende. Es ist so, es ist ein Kraft- und Machtbeweis von Lucien Favre, der weder ein Kraft- noch ein Machtmensch ist, um einfach zu zeigen, hey, ich kann auch mit harter Hand, das wird ihm ja auch vorgeworfen, aber dann eben an seinem eigentlich besten Spieler, was man übrigens auch in der zweiten Halbzeit gut sehen konnte, Jadon Sancho war der Einzige, der auf dem Niveau von Barcelona mitspielen konnte.
Ja, aber da würde ich kurz gerne intervenieren. Ja. Also ne, der Klassiker, im Nachhinein hat es jeder vorher gewusst. Ich finde tatsächlich diese Maßnahme, also sie ist aus sportlicher Sicht natürlich fatal, gar keine Frage. Ich verstehe diese Maßnahme aber natürlich sehr gut, weil Sancho ist einer, der momentan ja eigentlich pausenlos durch Disziplinlosigkeiten glänzt. Hab ja auch gehört, dass auch diese Länderspielgeschichte ja in erster Linie damit zu tun hat, dass er sich einfach geprügelt hat im Rahmen der Nationalelf. Deswegen wurde offensichtlich ein Pfeilchen überschminkt, wie mir zu Ohren kam. Mhm. Und das ist natürlich auch schon mal nicht so leicht.
Ein Hauch von Gascoigne.
Ja. Du, ich gehe mal davon aus, dass er auch im Rahmen der Nationalelf vielleicht auch nicht bei allen so gut gelitten ist. Aber das ist Mutmaßung, wobei das mit dem Pfeilchen angeblich stimmt. Egal, angeblich stimmt, toller Satz. Und aber die Disziplinlosigkeit im Spiel zum Beispiel gegen Barcelona, er ist morgens zu spät zum Frühstück erschienen, er ist zu spät zum Training erschienen, er zeigt sich halt pausenlos disziplinlos. Du hast als Trainer ja kaum eine andere Wahl, als in einer solchen Situation zu sagen, okay, dann ziehe ich halt einfach durch, machst du es nicht. Dann würden auch wir hier sitzen und sagen, ja, wie kann man denn als Trainer einen solchen Gesichtsverlust in Kauf nehmen? Also da muss ich sagen, da bin ich der Auffassung, dass aus Teamführungssicht Favre fast keine andere Wahl hatte. Das Problem ist halt nur, wenn du generell eher so als Lulli-Mann innerhalb der Mannschaft aufgenommen bist und dann versuchst, da mal eine harte Hand zu zeigen, das ist so ein bisschen wie AKK jetzt mit der Vertrauensfrage. Da sagen auch alle, ja, komm, ist in Ordnung.
Aber wenn ein Spieler dafür bestraft wird, dass er ständig zu spät kommt. Was macht Favre denn jetzt mit Hummels nach den 90 Minuten?
Wieso, aber der Pass zum 0:2 war doch top. Da war er doch wirklich auf den Punkt, à la Minute, würde man sagen.
Das ist auch, um auch eine lästige Diskussion der letzten Wochen abzubinden, nach dem Hinspiel in Dortmund, haben ja alle gesagt, wieso darf dieser Hummels in dieser Verfassung nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen? Ist da eine Frechheit? Und da ging die ganze Diskussion los mit Löw und Hummels. Hummels hat sie vorgestern in Barcelona selbst beendet.
Ja.
Übrigens hat er auch das 1-0 eingeleitet, ne? Also auch der Pass landete beim FC. Es war ein langer Pass, deswegen hat man es nicht so schnell gemerkt, aber auch der landete beim Gegenspieler und leitete dann das 0-1 ein. Sei es drum, ich finde, wir diskutieren gleich nochmal über die Art und Weise, wie man mit Menschen wie Jadon Sancho umgeht. Würde ganz kurz unterbrechen an dieser Stelle, weil wir werden ja gleich noch über ein Comeback des Jahres reden.
Ja.
Ah, ja.
Ja.
Auch in diesem...
Halbe Stunde habe ich noch.
Auch in diesem weiteren Werbebreak, der jetzt folgt. Wir machen kurz Werbung, um einen alten All-Time-Klassiker von MML nochmal rauszuholen.
Ja.
Riedli ist zurück. Riedli, hallo, mehr Begeisterung, mehr...
Ja, geil, wie geil!
Warte nochmal, ich habe gerade noch über was anderes nachgedacht. Wann ist er zurück?
Riedli
ist zurück.
Geil.
So. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Riedli.
Schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen.
Riedli, Alter, warte, wir kürzen es ab. Riedli, alter Freund von uns, 4000 Magazine hat, ist wieder Spotify, nur für Journalismus, für Print, aber im iPad. Da kannst du mitnehmen im Urlaub, musst du nicht schwer. In Koffer tausende Magazine, nimmst du alles, gibt es alles.
Ist Mike, wieder
mal,
hier.
Sag mal drei Beispiele.
In seinem Revier war nie wirklich weg. Hat sich nur versteckt.
So, entschuldige, Herr Beisenherz musste sich kurz nochmal...
Komm, sag
mal
drei Beispiele. 4000 Magazine. Was gibt es da alles? Sag mal ganz schnell.
Men's Health. Oh. Psychologie Home. Heute. Ja. Sportbild.
Toll. Geil.
Computerbild. Time Magazine. Autosport. Rolling Stone. Also alles, super. Was Rang sehr und gut. Namen hat.
Sehr gut.
In einer App. Festpreis 9,99 €. Das Ganze. Familienaccount. 5 Profile. Lesen. Smartphone. Runterladen. Mit online, ohne online,
ach,
alles, was man braucht.
Mein Lieber, hier, Rolling Stone, ich wette, da ist doch auch das neue Album von Status Quo besprochen.
Das war Spotify, Entschuldigung. Ja, ja. Achso, besprochen.
Ja, besprochen. Ah, mein Lieber,
dann passt es wieder. Ja. Also, readly.com/MML, readly.com/MML, die ersten 2 Wochen gratis und kostenlos testen, ist glaube ich das gleiche, gratis und kostenlos.
Mit dem Werbeclaim, jetzt Spottbild für spottbillig.
Ich wünschte, das hätte nie stattgefunden.
So, und jetzt nochmal vielen Dank übrigens an dieser Stelle, readly.com/MML. Zurück zum Thema Jadon Sancho. Und ich möchte nur eine Geschichte in den Ring werfen, weil du sagst irgendwie, du kannst es verstehen, dass im Moment gerade mit ihm so umgegangen wird und man versucht ihn sozusagen disziplinarisch...
Ja, Moment, so umgegangen wird, klingt ja jetzt schon so, als würde er die ganze Zeit, er fühlt sich ja gehänselt und gegängelt und was nicht alles. Umgegangen, ich spreche jetzt explizit über diese eine Maßnahme, die ich für richtig halte.
Wenn sich der Stadionsprecher irgendwann gegen ihn wendet, ist das dann schon Nobbing?
Das ist auf jeden Fall Nobbing.
Aber Nobby hat sich doch im Griff. Das stelle ich mir auch vor. Das stelle ich mir auch richtig vor. Welche Nummer hat Sancho gerade? 7? Was hat er für eine Nummer? 7, ne? Und irgendwie er so, ja, und dann mit der Nummer so und so, der und der. Und mit der, das ist der Arschloch, der soll sie mal zusammen. Das, liebe Fans, das stimmt doch, das ist doch ein Arschloch, ist das doch. So.
Also.
Lauf, du Sau! Das ist, ich kann nicht mehr lange dauern.
Ich möchte auf jeden Fall dafür plädieren oder zumindest mal den Gedanken zulassen, dass man möglicherweise mit Spielern wie Jadon Sancho, also außergewöhnliche Talente, kreative Talente, besondere Spieler, die den Unterschied machen, möglicherweise dann doch irgendwie anders ein- und umgehen muss.
Völligste Zustimmung.
Viel mehr reden, viel mehr Kommunikation.
Ja.
Ich erinnere nur an ein einziges Bild. Jürgen Klopp hat den 17-jährigen Mario Götze im Arm und schickt ihn sozusagen aufs Feld, lässt ihn frei.
Ja.
Und heute noch immer redet Mario Götze in den höchsten Tönen über Jürgen Klopp, diesen Menschenfänger, wie er oft gesagt wird, der ganz offensichtlich eben in der Lage war, alle individuell anzusprechen und mitzunehmen.
Ja.
Und
Favre bei der Einwechslung in Barcelona von Götze, hat ihm wahrscheinlich noch reingeflüstert und gesagt, du Mario, niemand auf der Welt glaubt, dass du besser als Messi bist. Ja. So,
übrigens,
jetzt geh raus und spiel Fußball.
Übrigens, Fun Fact, Fritz Honka war auch ein großer Menschenfänger, ne? Sag ich jetzt nochmal.
Ja, aber der hat auch drei Jahre in Folge den goldenen Handschuh gewonnen.
Mein Gott. So, also das nur kurz. Reus oder Reus heißt übrigens auf Katalanisch schuldig.
Oh.
Ich glaube auch übrigens, dass es auf Latein nicht der Angeklagte heißt, aber es wäre eine Top-Überleitung gewesen. Ja. Aber ich habe schon
Kackstadion, Kackspiel, Kackalanisch.
Nee, also eine Sache nur und dann lass uns bitte über die Hertha reden. Oh Gott, was für ein Satz. Dass
dieser
boah, geil,
Satz, ey, da musste ich zweieinhalb Jahre drauf warten. Ey, dafür haben sich die 2 Millionen für Klinsmann schon gelohnt.
Schreit
danke,
mich denn so an?
Last Windhorst.
Ja, Last Windhorst wird jetzt wieder gespielt um Weihnachten. Last Windhorst. Last Windhorst, I gave you my heart, but the very next day. Das ist die neue Stadionhymne. Lars Windhorst, I gave you my heart, but the very next day. Oh, ist das schön.
Es ist der legitime Nachfolger von Nur nach Hause.
Nur nach Hause. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ein Satz noch zu Sancho. Weil alle sagen, ja, wie kann denn dieser Sancho, wie verhält er sich denn auch? Leute, ganz ehrlich, also gestern habe ich mich noch mit dem wunderbaren Tommy Schmidt unterhalten und selbst dieser intelligente junge Mann sagte, ja, da muss man auch mal ein bisschen nach Charakter scouten. Da hat er natürlich total recht. Ich glaube aber, dass du als Scout gar nicht mehr die Möglichkeit hast, nach Charakter zu scouten, weil du schaust dich ja dann in der Regel so nach 14- oder 15-Jährigen um. Die sind aber da schon zu dem Zeitpunkt natürlich schon komplett versaut, weil die ab 12, 13 kompletten Ball an die Birne kriegen. Und wenn die dann 17, 18, 19 sind und so wie Sancho innerhalb von 2 Jahren Gehaltssprünge machen von 500 auf 1 Million, auf 3 Millionen Jahresgehalt, lesen, dass sie 140 Millionen kosten, bei FIFA Soccer irgendwie wunderbare Werte haben und am Ende die größte Sorge ist, dass deine Frisur auf der Playstation nicht korrekt dargestellt wird. Natürlich werden diese Kindersoldaten und Rennpferde so versaut, dass die genau sich so verhalten wie Sancho. Und jeder charakterlich saubere Thomas Müller oder Nils Petersen sind eher die rühmliche Ausnahme in einem Business, das einfach systematisch und strukturell junge Menschen komplett versaut und alleine lässt mit diesem vielen Geld und dieser wenigen, ja, dieser sozialen Verkümmerung. Ich erinnere nur an die legendäre Dokumentation über Kevin De Bruyne, der ganz alleine da saß in seinem Prachtbunker in Wolfsburg mit einem halb eingerichteten Wohnzimmer und da völlig in einem kahlen Wohnzimmer saß mit seiner Playstation. Und so geht es vielen. Und dass Jadon Sancho sich so verhält, wie er sich verhält, ist nicht eine schreckliche Ausnahme, sondern das ganz normale Ergebnis einer Branche, die in erster Linie Spieler so behandelt, wie sie behandeln.
Pädagogik und Kommunikation. Eines der wichtigsten Dinge, die du heute im Fußball brauchst. Ja. Du kannst dir heutzutage eigentlich keinen Trainer mehr leisten, der nicht in der Lage ist, mit seiner Mannschaft zu sprechen und zwar individuell.
Ja, eine Szene, und dann lass uns das bitte abschließen, eine Szene wie Jürgen Klopp, der, oh Gott, immer wieder von Klopp zu reden, ich klinge wirklich als Borussia Dortmund-Fan wie eine Witwe, die vom Opa schwärmt.
Es ist aber auch wichtig, dass du vorsorgst.
Ja, aber das es ist, aber dieser Satz, beziehungsweise diese Szene von Jürgen Klopp, der sich einen Kevin Großkreuz jetzt auch nicht als intellektueller Höchstleister bekannt, nimmt Kevin Großkreuz beiseite. Kevin Großkreuz hat sich gerade ein R8 und ein Q8 gekauft. Nimmt Kevin Großkreuz beiseite, sagt, hör mal Kevin, du kannst doch immer nur ein Auto fahren. Wir gehen jetzt dahin und dann gibst du ein Auto wieder ab. Ja, Trainer, mache ich. So eine Szene, die spricht ja Bände für den Umgang eines Trainers mit jungen Spielern. Ich meine, dass ein Jürgen Klopp nicht klonbar ist, das mussten wir jetzt alle im Laufe der letzten Jahre leidvoll erfahren. Aber das ist natürlich sehr typisch dafür, wie ein Trainer mit Spielern im besten Falle umgeht und individuell anspricht. Aber
und im Übrigen, was das Thema Kommunikation angeht, stand, glaube ich, auch schon irgendwo in der Süddeutschen. Aber die These mal aufzubringen und zu hinterfragen, ob man insbesondere, was das Thema Ausräumen von Differenzen und Ähnlichem, genügend investiert hat bei Thomas Tuchel, durch Thomas Tuchel, mit Thomas Tuchel, also Thomas Tuchel selber und natürlich auch die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund.
Das wäre auch, Tuchel wäre übrigens auch mein naheliegendstes Beispiel für Borussia Dortmund gewesen. Man muss einfach nur schauen, wie Tuchel, den sie in Dortmund, ja, da, die Gründe dafür sind mannigfaltig, aber Tuchel war ja in Dortmund, der ist jetzt in Paris, wie der dort mit Neymar umgeht.
Ja.
So, das ist auch einfach nur, da ist ja auch ein großes Stück Menschenführung.
Und zwar in beiden Formen, ne? Also sowohl in der Nähe, in der totalen Nähe, aber auch in der Abgrenzung jetzt in den Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger ist im Umgang mit Neymar. Aber man guckt den Leuten ja auch immer nur vom Kopf, ne? Ja.
Jetzt als Überleitung, weil man sich das natürlich alles gar nicht hätte besser ausdenken können. Favre bestreitet sein Abschiedsspiel ausgerechnet in Berlin gegen seinen alten Club, die Hertha. Mhm. Und dann trifft er, wie die Dortmunder Mannschaften ganz oft, auf eine Mannschaft und einen Verein, die gerade den Trainer gewechselt haben und wo plötzlich Aufbruchsstimmung ist.
Ja.
Und ich möchte nur ganz kurz nochmal sagen, weil das Bild so passt. Ich glaube, dass diese ganze Aufstellung und das als Abbinder von Favre in Barcelona der letzte Hilferuf war von einem Trainer, der sagt, lasst mich doch endlich gehen, ich passe hier nicht her. Ja. Das ist so ein bisschen wie wenn man in Berlin einen Husky hält. Einfach Favre, der Schweizer, der Zauderer, der Zweifler, der passt nicht zu Borussia Dortmund, der passt nicht zu dem Kader. Das ist auch einfach eine Fehleinschätzung der Vereinsführung gewesen. Und ich glaube, dass der am allerfrohsten ist, und das war am Ende in Berlin auch so, wenn er endlich gehen darf. Ich glaube, dem Mann geht es nicht gut.
Ja, meinst,
und jetzt muss er raus.
Es war eine Palliativaufstellung.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube schon. Ja. Und jetzt fährt er nach Berlin, was man sich wirklich nicht hätte schöner ausdenken können, und trifft auf Jürgen Klinsmann, der so nicht wirklich aus nichts, aber plötzlich hat Hertha BSC, dieser Big City Club, was der Windhorst ja angekündigt hat,
Big City Club.
Ich denke immer an Matterfix, aber ich bin auch eine andere.
Ich mache aus MML jetzt so eine Art Hörspiel. Jetzt mit ganz vielen Rollen. Ich übernehme jetzt endgültig. Ich mache erst Klaus Meine.
Ja. Big City Club.
Oder da ist er. Klaus Meine von den Scorpions. Und da habe ich im Rolling Stone was drüber gelesen. Ja, top bei.
Aber das, Ridley, wenn du schon Klaus Meine sagst, das ist doch der Klinsmann in Berlin, das ist doch der Wind of Change.
Ja, so sieht sie mir aus.
So, und der Tag, der Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel.
Windhorst of Change.
Windhorst, ja, pass auf. In dem Kommentar zur Klinsmann-Verpflichtung als Teamchef hat der Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels, Stefan Andreas Kastorf, wirklich geschrieben, jetzt weht endlich neuer Wind durch den Horst.
Oh Gott. Nein.
Oh Gott. Doch.
Nein.
Doch, Leute, ist nachzulesen. Ich schicke euch den Link.
Bitte.
Es weht neuer Wind durch den Horst.
Hört auf mit dem Scheiß. Für schlechte Wortspiele ist nur einer in Deutschland verantwortlich und der heißt Lukas Vogelsang.
Ganz genau. So. Ganz genau. Ja.
Aber es weht neuer Wind durch den Horst und ist natürlich die Situation, der Big City Club macht ernst. Es kommt nämlich der Big City Man, weil, also Čović, ich mochte den immer, ich mochte den als Spieler bei Hertha, für mich immer ein Tor für die Ewigkeit. Borussia Dortmund kam 97 als amtierender Champions League-Sieger ins Olympiastadion, Hertha BSC frisch aufgestiegen, Lars Ricken, der Lupfen jetzt, Finaltorschütze, macht das Tor für Borussia Dortmund, aber Hertha gleicht noch aus durch Čović, deswegen immer auch ein Säulenheiliger für mich von der Hertha, aber er hat als Herthaner eingesehen, das passt nicht, die haben auch gesagt, okay, das war jetzt irgendwie, war nicht ganz richtig, wir haben uns da in der Personalie, glaube ich, verhoben. Und jetzt ist es so, jetzt hat es mal nicht diesen Stallgeruch, sondern da kommt jetzt der aus Kalifornien, der Bäckerssohn aus Göppingen, kommt jetzt und bringt aber wirklich sowas Weltmännisches mit. Also das ist eine Riesen. Hier in Berlin herrscht wirklich das erste Mal seit ganz langer Zeit so eine Stimmung. Jetzt passiert wirklich was. Da sind nicht nur 224 Millionen auf dem Konto, sondern sie lassen dieser Überweisung von dem Windhorst auch Taten folgen.
Soll ich euch ein sehr schönes, also es ist, der Wind of Change ist auch in den Memes, sozusagen in den Social Media Memes und sonstigen Dingen angekommen. Jürgen Klinsmann über Andreas Köpke, Zitat: Yogi zu fragen, habe ich mich nicht getraut.
Ach, das ist echt so schön. Aber das ist echt so geil. Das ist ja dieses Berliner Projekt ist ja jetzt, weil er ja mit einer unglaublichen, also man muss jetzt wirklich mal ein bisschen auf die Quartalszahlen der Arbeitslosenquote in Deutschland achten. Der hat ja wirklich, also so viele Menschen jetzt aus der Beschäftigungslosigkeit geholt mit einem Streich. Das ist ja so, in Berlin ist jetzt Klinsys 11 eigentlich, ne? Also ist jetzt wirklich, ja, ich komme jetzt mit meinem, Kompetenzteam. Die Andi Köpke ist auch dabei, ja, und die Arne, der Performance Manager, und der Alexander Nuri, ja. Ich traue mir das schon zu.
Aber du hast einen vergessen, ja. für alle Freunde des Bundesliga-Manager 98, ja. 99, ja. Markus Feldhoff ist zurück.
Ja, Markus Feldhoff, ja, der hat damals, hat er ja gegen FC Bayern beim 5-2 hat er ja drei Tore
geschossen. Machst du eigentlich Klinsmann nach oder Willi aus Bienemeier?
Lass ihn Klinsmann, bitte. Klinsmann, ich kann dir genau sagen, wie der Klinsmann ist. Ja. Weil er macht ja Amerika war ich ganz lange. Er ist eine Mischung aus ich tue das und Willi. Also wenn man Klinsmann machen will, macht man eine Mischung aus bisschen Daumen und dann aber halt
dazu,
eben auch.
Dazu gibt es aber ein Meme, wo Willi frisch aus so einer Blume mit noch so Pollen unter der Nase rauskommen.
Und dann aber halt eben auch so ein bisschen so
Aber wisst ihr, was mich am meisten freut? So
Baukasten
so zwei völlig abgenutzte Floskeln, so journalistische Floskeln aufeinandertreffen.
Ja.
Der Bäckerssohn aus Göpping trifft auf den schlafenden Riesen.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch der 17-jährige Leimener als Teammanager.
So, California, ne?
Ja.
California.
Ja, das haben wir immer gesagt, nur in Kalle, ja?
Ja.
Bitte.
Also mal wieder hat jemand aus Kalifornien in Berlin Großes vor.
Ja.
Ich muss sagen, nachdem sozusagen alle Witze mit Buddha-Figuren und sonstigen verflogen waren und man auch den Witz gemacht hat, dass warum rettet dann nicht gleich David Hasselhoff? Das liegt doch in Berlin viel näher.
Ja, Malibu.
Yeah. Was für ein Idiot macht denn so einen dämlichen Witz?
Ja, das freut mich allerdings.
Wobei, ich meine, wir könnten ja mal drüber nachdenken, ob nur nach Hause vielleicht zukünftig einfach von David Hasselhoff gesungen wird.
Ja, aber der war ja auch bei der Findung des Performance Managers, da hat er ja auch die ganze Zeit gesungen, Looking for Friedrich.
I've been looking for Friedrich.
Was ist denn heute los hier, ey? Gleich kommt wirklich Andrea Kiewel und sagt hier, das ist heute der MML-Fernsehgarten.
So, die Witze waren verflogen. Twitter hatte sich wieder ein bisschen beruhigt.
Ja.
Und wenn man dann mal drüber nachdenkt und mal guckt, was ist da eigentlich passiert mit Alexander Nuri,
ja.
Feldhoff, Arne Friedrich, Jürgen Klinsmann.
Ja, die ganze Gang.
Dann hast du kurzzeitig mal das Gefühl und denkst, Chapeau.
Ja.
Smarter Move.
Naja, also was auf jeden Fall, was der sportliche Wert ist, das wird sich noch zeigen. Was Berlin auf jeden Fall bekommt, ist definitiv Kompetenz und Erfahrung, da gibt's nix. Und natürlich ein vor allen Dingen nach außen hin wirksames Signal, jetzt ist hier tatsächlich Ambition da. Das ist also zweifelsohne. In den letzten Jahren war es dann doch irgendwie immer auch so ein bisschen Graubrot. Nach innen mag das funktioniert haben mit Paul Dardai und den Figuren, die da waren. Čović war auch eine nachvollziehbare interne Lösung mit Stallgeruch. Aber nach außen hin ist die Wirkung natürlich erstmal groß. Sonst würden wir ja auch nicht hier darüber sprechen. Ey, Jürgen Klinsmann kommt zur Hertha. Das ist doch erstmal eine geile News.
Der beste Jürgen seit Jürgen Röber.
Ja, so. Und das hat ja Signalwirkung. Ob es funktioniert, wird sich dann ja zeigen. Ich meine, du kannst ja, wir sind jetzt 10 Jahre nach Grafitsch gegen den FC Bayern und einem entgeistert blickenden Andreas Ottl, als der Ball an ihm und seiner Ferse vorbeikullert. Das ist natürlich in München jetzt keine Erfolgsgeschichte gewesen. Aber Jürgen Klinsmann hat ja unter anderem auch als Trainer der Nationalelf der USA mit dem Einzug ins Viertelfinale bewiesen, dass er durchaus in der Lage ist, eine Mannschaft zu motivieren und zu führen. Wenn es ans Tagesgeschäft geht, werden wir natürlich nochmal sehen, inwieweit die kennen seinen Kapitän und noch nicht Ruckreden dann auch von Spieltag zu Spieltag greifen. Aber erst einmal ist das doch wirklich ein Paukenschlag.
Und vor allen Dingen, was ich sehr spannend fand an der Pressekonferenz, als er gesagt hat, dass das jetzt möglicherweise so ein bisschen spontan und ad hoc ausgesehen hat, hat er gesagt, ich war immer vorbereitet. Ich hatte das fand ich total spannend, ich hatte ein Team zusammengestellt für Mexiko, Trainerteam und so weiter und so fort. Und er hatte ein Team zusammengestellt für Deutschland. Die waren sozusagen Standby.
Okay.
Und das mexikanische Team war sozusagen komplett ausgerichtet auf den mexikanischen Fußball und die Begebenheiten dort. Und sein deutsches Team, Trainerteam und Performance Manager und Fitness und so weiter und so fort, war eben ausgerichtet auf Deutschland. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es wirkt ja immer so, bei Trainerwechseln wirkt's ja immer so, als sei das immer irgendwie so eine spontane Geschichte und eigentlich sitzen die ganze Zeit nur auf der Couch, gucken Sportschau und Sky und warten, bis jemand anruft. Aber dass jemand so akribisch vorgegangen ist und quasi einen Langfristplan für verschiedene Ligen hatten, fand ich sehr beeindruckend.
Ja, echt cool. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Also ich fände es, würde mich für ihn freuen, wenn es am Ende ein Erfolg wäre. Warum nicht? Ist doch cool. Ist doch eine echte Belebung für die Liga, in der man übrigens, finde ich, grundsätzlich der Bundesliga, also neben vielen Dingen, die auch negativ sind, positiv erstmal zuschreiben muss, dass in Sachen Trainerfindung sehr viele Dinge in Gang gekommen sind in den letzten Jahren, was man gar nicht für möglich gehalten hätte. Neue Trainer, die plötzlich auf dem Markt sind. Nicht jeder hält sich lange. Schöne Grüße an Tedesco beispielsweise. Aber das finde ich erstmal sehr positiv. Es wird nicht immer nach den immer gleichen Lösungen gefahndet. Was ja übrigens auch sehr angenehm ist im Zusammenhang mit Borussia Dortmund, wo dann halt eben mal jetzt nicht die Sätze kommen wie, ja, da muss ja Lorand jetzt mal her. Der Magathu, der soll dir mal richtig Feuer unter dem Arsch machen. Der Sancho, der Magath, der wird den aber schon schön den Hügel da hochjagen. Das sag ich dir, du. Ede Geier. Borussia Dortmund muss jetzt Ede Geier holen. Ja, sicher. Ja, nicht kommen.
Es kursierte ja unter der Woche, kursierten ja zwei Namen noch, also Niko Kovac als die große Berliner Lösung, die sich auch viele Fans gewünscht hätten.
Ja.
Und dann halt Bruno Labbadia. Und ich glaube, dass du das den Hertha-Fans nicht hättest verkaufen können, weil es nichts gegen Bruno Labbadia. Ich finde den sehr sympathisch.
Als Köln-Trainer hätte ich Labbadia super gefunden.
Labbadia hat großartige Arbeit geleistet in Wolfsburg zuletzt. Ja. Aber das hätte nicht gepasst. Ja. Nicht zu diesem neuen Image, nicht zu diesem Hauptstadtclub. Wir wollen was bewegen und so. Ja. Und das Entscheidende, was ich jetzt rauskristallisiert nach so ein, zwei Tagen, wo er da ist, auch in den Kommentaren der Hauptstadtpresse und so, ist aber, und das haben wir fast übersehen, ist die Entmachtung von Michael Preetz.
Ja, ach so.
Also das ist etwas, also das muss, man muss jetzt einfach mal sehen, da kommt Jürgen Klinsmann, der Erneuerer, ja, der ja damals diese Terrorbänder und so mitgebracht hat und irgendwelche Leute aus den USA, da kommt der bekannt dafür ist, den ganzen Laden auf links zu ziehen. Der ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur der jetzt seine Jungs 11 da mitbringt, sondern der sagt ja auch ganz klar, die Kompetenz liegt bei mir. Der kommt da als Teamchef hin, der wird sagen, pass auf, ich komme hier nicht aus Kalifornien und dann eier ich hier so ein bisschen rum, sondern der wird sagen, ich will, dass ich bei allem mitbestimmen kann. Die werden im Winter auch nochmal 1-2 Transfers tätigen. Und vor allen Dingen wird der halt intern so eine Rolle spielen wie zuletzt nur Rangnick bei RB. Also das ist, Klinsmann ist das, was Rangnick bei Red Bull Leipzig in seinem letzten Jahr war. Der hat alle Kompetenzen und überwacht das alles und hat dazu dann noch sein Team implementiert. Und allein dadurch, dass es jetzt einen wie Arne Friedrich gibt, der ja letztendlich nichts anderes ist als die Berliner Variante von dem, was Sebastian Kehl in Dortmund gibt, nämlich die Schnittstelle zwischen Mannschaft und Vereinsführung, Performance Manager. Aber ey, ganz ehrlich, Michael Preetz hat im Grunde nichts mehr zu sagen. Das hat auch Stefan Andreas Castorf vom Tagesspiegel geschrieben, bevor er das abgebunden hat mit dem Wind- und Horst-Witz. Aber er hat gesagt, im Grunde ist die Verpflichtung von Klinsmann als Teamchef ist die Entmachtung von Michael Preetz in Berlin.
Ja, ne? So, jetzt haben wir noch, also ich habe noch 5 Minuten, da muss ich nämlich los.
Wirklich noch 5 Minuten?
Ich habe noch 5 Minuten.
Wir sind doch schon weit über die Zeit, oder?
Naja, ich glaube nicht. Dadurch, dass ich ein bisschen später angereist bin.
Dann binden wir das doch ab. Wir haben jetzt die Tristesse in Dortmund. Wir haben die Gegenüberstellung von Borussia Dortmund, Hertha BSC. Auf der einen Seite das Zögern, dort wo, auch anders als in München, der Moment verpasst wurde, den Trainer von seinen Aufgaben zu entbinden und ihn in gewisser Weise auch von all diesen Aufgaben zu erlösen. Das hätte vor 2-3 Wochen, das hätte eigentlich nach dem 0-4 gegen die Bayern zur Länderspielpause passieren müssen. So, jetzt wird in Dortmund gezögert, als hätte Favre sozusagen als Kernkompetenz das Zögern und Zaudern in den Verein gebracht. Wissen die jetzt auch nicht so recht, sie haben keinen richtigen Ersatz, jetzt halten sie an Favre fest. Das heißt, du hast da ja eine Starre und eine Fehlentwicklung und auch eine Stimmung, die ja ganz, ganz gefährlich ist innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins. Und dieser Verein fährt jetzt nach Berlin, wo plötzlich der schlafende Riese erwacht, weil Jürgen Klinsmann kommt. Das ist ja eine Gefühlsgemengelage, die unterschiedlich überhaupt nicht sein
also
könnte.
Mike?
Nein, ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, warum da gezögert wird, weil also die erste Lösung, die ja auf der Hand läge, wäre einfach mit Matthias Sammer und Sebastian Kehl zu reden.
Naja.
Aber bin ich mir sicher, dass mit Matthias Sammer in seiner Funktion als Matthias Sammer schon diverse Male geredet wurde. Ich glaube, der will es nicht machen.
Ja, und der weiß auch genau warum. Bei Kehl
versteht es auch.
Ja.
Der Name, den Freddy Rückenhaus genannt hatte in der SZ, ist im Moment Daniel Farke von Norwich City.
Ja.
Und den sie ja verpasst haben, als er noch bei ihnen im Verein war.
Natürlich.
Sonst noch eine interessante Personalie, an den lange niemand mehr gedacht hat, Slaven Bilic.
Oh. Mhm.
Der ist in der zweiten Liga im Moment.
Was eigentlich mit Otto Pfister?
In England? Nein, aber Slaven Bilic, da gibt es Verbindungen auch. Ich glaube, der hat schon irgendwie, da gibt es eine Verbindung zu dem jetzigen Co-Trainer von Borussia Dortmund.
Okay.
Also, und außerdem zu meinem Chauffeur, zu meinem Fahrer, dem Herrn Kovacevic. Ja, da möchte ich auch erstmal nachschauen, ob da vielleicht irgendwo...
Aber ich habe einen schönen Satz gehört über Aki Watzke. Den fand ich auch super, so aus den interneren Dortmunder Kreisen. So nach dem Motto Pochettino und so, könnte das einer sein? Ja, an sich schon, aber das ist das Problem. Ne? Aki verpflichtet ja nur Leute, die er kennt. Wo man sagt,
Es gibt Dinge, die möchte man einfach nicht hören. Nee,
ich habe was Schönes gehört in Barcelona am Rande des Spiels. Da hat einer zu mir gesagt, du, das Problem ist ja auch mit Aki Watzke, der denkt mittlerweile wirklich, er wäre 74 Weltmeister geworden.
So gut. Eine Sache noch. Mike, bitte du.
Dortmund, 9.12., wo wir schon über Dortmund reden. 9.12., wenn ihr diesen ganzen Wahnsinn...
Bock. Hab ich einen Bock.
Total, wenn ihr diesen ganzen Wahnsinn... live auf der Bühne sehen wollt, wie wir eine Dorade verspeisen.
Richtig.
Zum Beispiel, das könnte man ja machen.
Kurzer Witz, ganz, ganz wichtig. Jan-Henrik Ruschetzki, langer Begleiter dieses Podcasts.
Kurzer Witz.
Hat folgendes. Alter, das musst du immer sagen. Komm. Ich lass dich immer ausreden.
Komm zur Punkt.
Er sagte, wie heißt die, jetzt pass auf, ist ein Autokennzeichenwitz. Wie heißt die Dorade auf Schalke?
Gerade.
Gerade!
Ah. Oh Gott.
Okay.
Aber schlecht ist er nicht.
Ja, es ist okay.
Der ist schon sehr, sehr gut.
Ist okay. Nee, 9.12. MML live im FZW. Ich habe richtig Bock, ist mein letzter richtiger Job in diesem Jahr. Mhm. Ich werde auf der Bühne schon Bier trinken und habe richtig.
Vielleicht machen wir auch ein Feuerwerk.
Richtig Bock.
Es gibt, es ist kein Scheiß, kein Marketing-Gag und es ist auch hier kein Black-Friday-Gag.
Ja,
erstens gibt es keinen Rabatt.
Ja.
Zweitens, es gibt kaum noch Tickets.
Ach, lügt doch nicht so dreckig.
Wirklich, es gibt kaum noch Tickets. Hör auf,
ich habe die Zahlen gesehen, das ist also sowas von dürftig, ist das.
Es gibt wirklich nur noch, glauben Sie diesem Mann nicht, es gibt nur noch Restkarten. Also wer dabei sein möchte, auf jeden Fall bitte kommt.
Ja.
lasst uns einen geilen Abend verbringen in Dortmund. Wir haben richtig Bock.
Erst Restkarten, dann Restalkohol. So viel sieht es bei mir auf jeden Fall.
Contrapromotion.com.
Ja.
Dort gibt es Karten. Ich glaube auch, wenn ich es richtig gesehen habe, von der fantastisch designten fußballmml.de Seite von GoDaddy. Ja. Ja. Ich glaube, auch da kann man sie, kommt man dann zu Contrapromotion. Ja. Kommt alle, es gibt nur noch Rest.
Eine Sache noch, bevor ich abhaue. Ich freue mich schon richtig auf das Spiel. Dortmund-Hertha, Hertha-Dortmund, wo spielen die überhaupt? Spielen die in Dortmund?
In Brandenburg.
In Brandenburg, ja.
Ich hätte ja eine Karte für dich gehabt, aber du kommst ja nicht nach Berlin.
Ich will deine Scheißkarte nicht. Ich habe genug andere Sachen zu tun. Mann, aber ich bin mal richtig gespannt, was passiert, wenn Jadon Sancho das erlösende 2-1 schießt und dann der Treffer nicht gilt, weil der Ball noch dem Schiedsrichter über den Fuß gerollt ist. Und dann... Das ist eine Kacke, ne? Dieses Tor von Hannover, dieses Ausgleichstor
von Mark Stendera.
Nichts ist doofer als Videoschiedsrichter gegen Hannover.
Aber das ist ja wirklich eine Kacke, ey. Das ist, also,
Dann haben sie im Windschatten von dieser bescheuerten Handregelung, haben sie noch erneuert, dass der Schiedsrichter seit dieser Saison nicht mehr Luft ist?
Ey, diese Kackregeln und dieser Scheiß...
Dagegen sollte Greta mal demonstrieren.
Ich sag's dir, viele Männer haben mittlerweile mehr Schiss vorm Keller als Natascha Kampusch. So, und jetzt, und von der Sorte gibt's noch viel mehr im FZW. Und ich hau jetzt ab, ich hab die Schnauze voll. Ich gehe jetzt mit meiner Tochter ein Vogelhäuschen kaufen. So sieht sie mir aus. Ja. Und eins noch, und jetzt bitte ich die von OMR, legt einfach die Musik drunter. Jetzt für euch, liebe Fans, als Jürgen Klinsmann nochmal ganz kurz. 2, 3. Last wing Dorst, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me. Jetzt habe ich Schnauze voll. Also,
tschüss.
Geht das? War schön.
Ebenfalls.
Ich muss nämlich nochmal kurz pinkeln gehen. Also beschissener als die Anreise von Beisenherz heute zu diesem Podcast und dieser Technikwoche, die wir hatten, war wirklich nur der Arbeitsnachweis von Mark Stendera. Ich glaube, eingewechselt. Irgendwie, und dann in der 87. Minute Traumtor, Jubel, Traumtor aberkannt, wegen vorher Schiedsrichterberührung des Balles. Daraufhin meckert Stendera, zu Recht, weil er die Regel wahrscheinlich auch nicht kannte, kriegt gelb, meckert weiter, tritt, glaube ich, irgendwie eine Eckfahne um, bekommt noch eine gelbe Karte und ist nach 5 Minuten wieder runter vom Platz. Da ist doch mal was.
Ich bin jetzt hin und her gerissen gewesen, weil auf der einen Seite hat der Kollege Beisenherz hier die ganze Zeit weitergeredet und sich noch mit mir zum Fußballgucken verabredet. Und du hast die wirklich sehr absurde Geschichte von Stendera erzählt aus Hannover.
Das ist Podcast in Stereo,
so,
Mike Nöcker.
Das ist als sei.
Weiß ich auch nicht. Also kurzer Tipp, nochmal, darauf wollte ich ja hinaus, bevor wieder gesungen wurde. Jetzt trifft Favre also... Trifft diese Borussia auf die Hertha mit Klinsmann? Was tippst du final, damit wir uns dann jetzt nochmal aus dem Fenster lehnen, bevor wir runterfallen?
Naja, wenn wir bei Lars Windhorst, I gave you my heart, but the very next day you gave it away, demnach müsste Dortmund ja klar und deutlich gewinnen. Wenn man den Text mal zugrunde legt von dem, was gerade hier performt wurde.
Ach, okay, gut. Tja. Ja, ich weiß nicht. Ich erinnere an letztes Jahr, als Beisenherz und ich jeweils den Kamelhaarmantel anhatten und du dazwischen stehen musstest und dann in der letzten Minute, glaube ich, Reus das 3-2 geschossen hat. Ich hoffe einfach auf ein spektakuläres Spiel. Ja. Und ich habe wieder als Berliner und als Hertha-Fan richtig Bock auf Samstag auf Olympiastadion. Also den Zirkus, dieses Schauspiel gucke ich mir auf jeden Fall an.
So, bleibt zum Abschluss noch zu erwähnen. Erstens, Eintracht Frankfurt, du bist eine geile Sau. Zweitens, sind wir wie üblich auf unseren Social-Media-Kanälen bei Instagram, Facebook und auch bei Twitter darum gebeten worden, folgende Vereine in Grund und Boden zu reden. Also erstens, Werder Bremen wird auf jeden Fall absteigen. Die gewinnen kein Spiel mehr und gehen in die zweite Liga. Und irgendein Zweitliga-Verein sollte ich auch noch... Ich glaube, es sind unsere Freunde vom VfL Osnabrück. Auch die brauchen ein bisschen MML.
Fluch und Segen. MML, Fluch und Segen.
Fluch und Segen. Auch da wird natürlich diese Saison gar nichts mehr laufen. Die werden auf jeden Fall in die dritte Liga absteigen. Da passiert gar nichts mehr. Und der HSV steigt natürlich auf in die erste.
Und ich kann nur noch sagen, fliegt nochmal nach Barcelona, solange Messi noch spielt. Messi anschauen als religiöse Erfahrung, ich kann es nur empfehlen.
Und wer keine Kohle hat für einen Flug nach Barcelona, um Messi zu sehen, fährt einfach nach Dortmund und guckt sich die alte Hütte von Dembélé an.
Das ist doch ein super Schlusswort. Mike, ich danke dir.
Tschüss.